Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Guten Morgen am Freitag. Wir lassen heute gemeinsam den März 2023 ausklingen und wir sprechen heute über den geplanten Abschluss der schwarz-roten Koalitionsverhandlungen in Berlin. Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe kommentiert, ob ein 6-monatiges Moratorium für künstliche Intelligenz eine gute Idee ist. In der Tagesvorschau informiere ich Sie mit Marco Seifert über Wichtiges an diesem Freitag und wir beginnen mit einer Knallernachricht aus den USA. Donald Trump wird als erster Ex-Präsident angeklagt. Worum es genau geht, ist bisher unklar. Die Anklageschrift ist nämlich noch unter Verschluss. Michael Waldman ist ehemaliger Staatsanwalt und Chef des Rechtsinstituts an der New York University. Er erklärt, worum es im Kern geht.
Aber sie drehen sich mutmaßlich um die Schweigegeldzahlungen, die verschleiert wurden, um alles ruhig zu halten. Und dass das gemacht wurde, um Trumps Kampagne zu stärken. Das wäre eine eigene Form von Illegalität. Ich wäre sehr überrascht, wenn das bloß eine technische Angelegenheit wäre, ein Ticket fürs Falschparken. Wahrscheinlicher ist, dass es etwas Schwerwiegendes ist, mit Dutzenden von Anklagepunkten.
Zum Schweigen gebracht haben soll Trump im Jahr 2016 die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Sie behauptet, sie hätte mit Trump ein Verhältnis gehabt und drohte damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
Schweigegeldzahlungen sind in den USA nicht illegal, ihre Verschleierung in den Bilanzen aber schon, vor allem wenn es möglicherweise um illegale Wahlkampfspenden in eigener Sache dabei geht. Der Mann, der die erste Anklage gegen einen Ex-US-Präsidenten leiten wird, ist Alvin Bragg, leitender Oberstaatsanwalt von Manhattan. Der 49-Jährige ist der erste schwarze Bezirksstaatsanwalt überhaupt im Landkreis New York und hat seine Prämisse schon früher sehr deutlich gemacht.
Seit über 20 Jahren habe ich als Staatsanwalt gegen alle ermittelt. Demokraten, Republikaner, Unabhängige, gegen Ex-Staatsanwälte, einen FBI-Agenten und Bürgermeister. Ich richte mich nur nach den Fakten, unabhängig von der Partei. Was hat wer getan und was sagt das Gesetz dazu?
Ja, und jetzt geht's nicht um Anwälte. Trump muss persönlich vorstellig werden. Eine Besonderheit im US-amerikanischen Justizsystem. Ein Angeklagter muss persönlich am Gericht erscheinen. Dann werden Fotos von ihm gemacht. Oh, das möchte ich haben. Fingerabdrücke genommen. Und das gilt selbst für einen ehemaligen US-Präsidenten. Voraussichtlich wird das nächste Woche passieren. Und bis dahin bleiben die Details der Anklageschrift unter Verschluss.
AD-Korrespondent Peter Mücke in New York hat neueste Informationen. Wie hat denn Donald Trump bzw. wie haben seine Anwälte reagiert? Und was bedeutet das für Trumps Pläne, nächstes Jahr wieder für das Präsidentenamt zu kandidieren?
Trump hatte ja schon vor knapp 2 Wochen seine Festnahme, wie er es nannte, vorausgesagt für den 21. März. Passiert ist nichts, wie wir wissen. Jetzt aber eben schon, die Anklage ist bestätigt. Von einer Festnahme kann allerdings keine Rede sein. Trump hat jetzt erwartungsgemäß wütend reagiert. Er spricht von einem Angriff auf die einst freien Wahlen, von politischer Verfolgung und Wahlkampfbeeinflussung. Denn Trump hat ja angekündigt, 2024 noch einmal zu kandidieren für das Amt des US-Präsidenten. Er spricht davon, dass er als eine völlig unschuldige Person angeklagt werde, das habe es in der Geschichte der USA noch nicht gegeben. Was stimmt ist, noch nie ist tatsächlich ein amtierender oder früherer US-Präsident angeklagt worden. Aber selbst wenn er verurteilt werden sollte, was im Augenblick völlig in den Sternen steht, könnte er rein rechtlich trotzdem wieder Präsident werden. Und es gibt sogar Kommentatoren, die sagen, diese Anklage hat das sogar wahrscheinlicher gemacht. Die nutzt ihm eher, als dass sie ihm schadet.
Ja, das sind Trumps Reaktionen. Wie sind sonst die Reaktionen in den USA?
Bisher haben vor allem republikanische Politiker reagiert. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses McCarthy hat noch einmal den New Yorker Oberstaatsanwalt Bragg angegriffen. Er lasse routinemäßig gewalttätige Kriminelle frei und instrumentalisiere stattdessen das, Zitat, heilige Rechtssystem gegen Trump. Und selbst Trumps größter parteiinterner Gegner, der Gouverneur von Florida, DeSantis, der kritisiert das Vorgehen der New Yorker Staatsanwaltschaft. Wenn das Rechtssystem als Waffe eingesetzt werde, um eine politische Agenda voranzutreiben, dann werde die Rechtsstaatlichkeit auf den Kopf gestellt, hat er geschrieben. Trumps ehemaliger Anwalt Cohen dagegen, die beiden hatten sich ja überworfen, der hat ein Statement veröffentlicht, in dem es heißt, er finde es tröstlich, dass niemand über dem Gesetz stehe, nicht mal ein ehemaliger Präsident.
Ja, Donald Trump ist als erster Ex-US-Präsident angeklagt worden. Über die Reaktion hat uns Peter Mücke aus New York informiert.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Freitag, der 31. März 2023 und Grund zum Feiern haben eine Musikerin, zwei Schauspieler und zwei Politiker viel heute. Die Musikerin spielen wir gerne und häufig auch auf Radio 1.
Ich kann gut alleine sein, auch wenn ich es überhaupt gar nicht mag. Ich nehme ein Abendbrot im Stehen ein, Spaghetti mit Spinat.
Heute wird Sophie Hunger 40 Jahre alt. 25 Jahre älter ist der Schauspieler, der in Filmen wie Fleisch ist mein Gemüse, Hilde und Inglourious Basterds mitspielte. Heute wird Silvester Groth 65 Jahre alt. Exakt genauso alt ist der Politiker, der einer der Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag ist. Dietmar Bartsch wird auch 65 Jahre alt. 10 Jahre älter ist der Mann, der von 1993 bis 2001 Vizepräsident der USA war und sich schon früh gegen den Klimawandel engagierte, wofür er 2007 den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Heute wird Al Gore 75 Jahre alt. Und 5 Jahre älter ist der Schauspieler, der in Catch Me If You Can den Vater von Leonardo DiCaprio spielte und auch mal den Bösewicht bei James Bond. Für den Film Die durch die Hölle gewann er 1979 den Oscar als bester Nebendarsteller. Heute wird Christopher Walken 80 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am 49-Euro-Ticket. Das Ticket soll ja deutschlandweit für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr gelten und zum 1. Mai eingeführt werden. Aber wie wird es finanziert? Darüber wird heute entschieden, denn der Bundesrat befasst sich heute abschließend mit dem Finanzierungsgesetz für das 49-Euro-Ticket. Das sogenannte Deutschland-Ticket gibt es nur digital und im Abo. Allerdings wird das monatlich kündbar sein. Es ist über die Internetseiten und Apps der Verkehrsunternehmen erhältlich, bei der Bahn und in Kundenzentren.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Steht das 9. und laut Planung letzte Treffen der Hauptverhandlungsgruppe bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD an. Am Montag wollen SPD und CDU ihren Koalitionsvertrag dann vorlegen. Danach ist die SPD-Basis an der Reihe. Die Mitglieder sollen bis 23. April abstimmen, ob sie dem Koalitionsvertrag zustimmen. Die CDU will das Papier auf einem Parteitag vorlegen. Stimmen beide Parteien zu, soll Anfang Mai die neue Berliner Regierung vereidigt werden.
Sportlich, sportlich.
Hat das Team der Basketballerinnen von Alba Berlin gleich in der Saison des Aufstiegs in die erste Liga den Einzug in die Playoffs um die Meisterschaft klargemacht. Dort konnte die erste Viertelfinalpartie beim Herner TC gewonnen werden. Das heißt, die Alba-Frauen können heute beim zweiten Spiel dieser Serie, dieses Mal zu Hause, den Einzug ins Halbfinale klarmachen. Das Spiel beginnt um 19 Uhr in der Sömmeringhalle in Charlottenburg. Tickets kosten 10, ermäßigt 6 Euro.
Und auf keinen Fall vergessen,
dass es in der Fußball-Bundesliga nach der Länderspielpause in die entscheidende Phase geht. Zum Auftakt des 26. Spieltags spielt heute Abend Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Die beiden Berliner Clubs könnten sich morgen gegenseitig helfen. Der 1. FC Union erwartet um 15.30 Uhr Herthas Abstiegskonkurrenten vom VfB Stuttgart im Stadion an der Alten Försterei. Gleichzeitig spielt Hertha BSC bei Unionskonkurrenten im Kampf um die Champions League-Plätze, dem SC Freiburg. Für alle Berliner Fußballfans wären 2 Berliner Siege das Beste, was passieren kann. Ach ja, morgen um 18.30 Uhr gibt es ja noch ein Spiel. Der Tabellenzweite Bayern München trifft auf Spitzenreiter Borussia Dortmund.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Für die einen ist es einfach nur das nächste große Ding in der Tech-Branche, für andere eine Lawine, die vieles wegfegen wird. Künstliche Intelligenz, kurz KI. Anwendungen wie ChatGPT sind in der Lage, ja, kluge Texte zu schreiben, Dinge zu übersetzen, selbst hochwertige Hausarbeiten für die Uni zu schreiben. In den falschen Händen kann KI aber auch großes Unheil anrichten. Selbst hochrangige Tech-Experten wie Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak wollen jetzt auf die Bremse treten. Musk räumt auf offener Bühne bereits ein, dass ihn Artificial Intelligence, kurz AI, beunruhige.
Ich glaube, wir brauchen eine Art Aufsichtsbehörde oder sowas, die die künstliche Intelligenz überwacht und sicherstellt, dass sie im Sinne des öffentlichen Interesses agiert.
Die Tech-Gurus verlangen jetzt in einem offenen Brief ein 6-monatiges Moratorium für KI-Anwendungen. So soll die Branche Zeit bekommen, um Sicherheitsstandards zu entwickeln.
Eins ist klar. Der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher.
Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Guten Morgen, Hajo Schumacher.
Schönen guten Morgen.
Morgen. Ist ein 6-monatiges Moratorium für künstliche Intelligenz eine gute Idee?
Also, dass ich mit Elon Musk mal einer Meinung sein würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber jetzt mal eine Frage an euch beide. Habt ihr euch beruflich schon neu orientiert?
Müssen wir wahrscheinlich, oder?
Ja, ist ja noch eine Weile zur Rente bei euch. Also, ne? Weil in Zukunft könnte eine KI mit euren Stimmen, die sie in tausenden von Sendungen, die ihr bisher gemacht habt, also mit euren Stimmen, könnte es eine Big Data optimierte Moderation geben. So je nach Wetter oder nach dem, was die Leute jetzt gerade im Internet anklicken, in Echtzeit, so launenoptimiert, von gedämpft bis aufgekratzt. Klingt wie Zukunft, ist aber technisch möglich, vor allem billiger. Ja, und hat auch keine Grippe, so eine KI. Ne? Da kann so ein Arbeitgeber, der gerne spart, ja durchaus mal Interesse zeigt, sage ich mal so allgemein. Kurzer Rückblick, könnt ihr euch noch an den Google-Moment erinnern? Das erste Mal, wo man diese eine nackte Zeile gesehen hat, dachte man, was denn daran so aufregend? Und dann waren wir doch sehr beeindruckt, wie schnell und präzise diese Suchergebnisse waren. Was wir damals total unterschätzt haben, es ging gar nicht darum, dass wir Ergebnisse kriegen, sondern es ging darum, dass Google unsere Suchen gesammelt hat. Heute täglich milliardenfacher Gebrauch. Ja, dadurch füttern wir diese Maschine unablässig und Google weiß sekundengenau, was wir denken, worüber wir reden, was wir wichtig finden, was uns interessiert. Warum ist das so wichtig? Mach mal ein Beispiel aus meinem journalistischen Alltag. Ich möchte eine Geschichte schreiben über die Wärmepumpe, ne, über alte Technologie. Warum ist die nicht längst im Einsatz? Haben das womöglich große Konzerne verhindert, um Konkurrenz klein zu halten? So, und jetzt frage ich den SEO-Guru, einen Mensch, der nichts anderes macht, als jeden Inhalt, jeden möglichen Text auf Google Suchalgorithmus hin zu optimieren. Gibt es heute in jeder Redaktion. Also, was wird von Google in den Suchergebnissen oben angezeigt? Ich frage also den SEO-Guru, was wollen die Leute über Wärmepumpen wissen? Und der guckt und sagt, ja, was kostet das, ne? Logisch, mit Abstand die häufigste Suche. Also sagt der SEO-Guru, spar dir deine historische Recherche, dauert viel zu lange, will keiner wissen, mach was über die billigsten Wärmepumpen. Völlig andere Geschichte. Früher haben ChefredakteurInnen entschieden, was in die Zeitung oder auf eine Online-Seite kam oder in eine Moderation. Heute kann das zumindest Google entscheiden. So, und jetzt kombinieren wir das mal mit ChatGPT, also dieser Text-KI. Dann schreibt also die künstliche Intelligenz das, was Google vorschreibt. Frage ich mich, wo bleibe ich als Journalist? Ich habe das mal versucht. Kommentar über Risiken von KI im Radio. Einmal eine ernste Version, einmal eine ironische Version. Das hat keine 30 Sekunden gedauert. Da war der Text fertig. Das war keine Literatur, aber durchaus verwendbar. Wen das interessiert, ich habe beide Versionen auf meinem Instagram-Profil gestellt. Also kann man mal gucken. Und jetzt zum Problem. Wir haben null Ahnung, wie diese Algorithmen funktionieren. Das ist das Betriebsgeheimnis von Google und Microsoft und wem auch immer. Also werden da bestimmte Themen bevorzugt, unterdrückt. Kleines Beispiel, genau dieser Elon Musk, den wir gerade gehört haben, hat zum Beispiel bei Twitter dafür gesorgt, dass seine Beiträge ganz weit oben gerankt werden. Klar, er ist der Chef, er ist der Klügste, er ist der Beste. So, was wäre, wenn jetzt Google oder ChatGPT einen Skandal hätten? Würde das auch oben gerankt oder die hätten einen bevorzugten Präsidentschaftskandidaten? Zuckerberg will da ja vielleicht mal ins Weiße Haus. Woher wissen wir, dass diese Maschine objektiv ist? Und was ist, wenn ein Trump oder ein Scheich oder ein Oligarch eines Tages diese Maschinen dominiert? So, und jetzt ChatGPT. Die Lehrer verzweifeln jetzt schon, weil die Hausaufgaben natürlich besser von ChatGPT gemacht werden. Was ist, wenn künftig Koalitionsverhandlungen, Liebesbriefe, Fake News, alles auf Big Data Basis erstellt wird? Wer kennt die Kriterien? Wer kennt die Absichten? Keiner. Über die Risiken haben wir für unseren Mutmach-Podcast vor 2 Wochen mit Ranga Yogeshwar gesprochen. Es ist irre komplex. Am Ende geht es um Macht, nämlich um die Macht, Themen oder Menschen groß oder klein zu machen. Wollen wir solche Maschinen wirklich in den Händen von Menschen lassen, die vor allem eins im Sinne haben, nämlich ihren Aktienkurs? Also ist den Zuckerbergs und Thiels eine funktionierende Demokratie wichtig oder doch eher das nächste Quartalsergebnis? Also, wir werden diese Technologie nicht verhindern können, muss auch gar nicht, hat ja durchaus positive Aspekte, aber ich gebe Musk völlig recht, muss kontrolliert werden, hat nichts in Privatbesitz zu suchen. Wir haben es hier mit Massenmanipulationswaffen zu tun, die unbedingt von unabhängigen Institutionen zu kontrollieren sind, zum Beispiel von den Vereinten Nationen. Insofern ist dieses Moratorium, zumal aus dem Silicon Valley selbst, ja ein maximal deutliches Signal, Achtung, wir verlieren da womöglich gerade die Kontrolle. Das ist kein lustiges Game, sondern eine global relevante Superkraft und die sollte man nicht in den Händen von potenziell Irren oder zumindest Gewissenlosen lassen.
Der Freitagskommentar von Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe, bald von ChatGPT. Vielen Dank für all die Jahre.
War toll mit euch.
Tschüss.
In Verhandlungen ist es ja häufig so. Erst wird das besprochen, bei dem man sich relativ problemlos einigen kann. Die großen Streitpunkte werden dann ans Ende verschoben. Dieses Ende wird bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD zur Bildung der Berliner Landesregierung heute erreicht. Beim 9. und letzten Treffen der Hauptverhandlungsgruppe soll es um Großprojekte und die Finanzierung der vielen Ideen gehen.
Darüber sprechen wir mit unserer Reporterin für Landespolitik. Guten Morgen, Ute Schumacher.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ute, wird diese letzte Runde auch fast 29 Stunden dauern, vergleichbar mit den Gesprächen der Ampel auf Bundesebene Anfang der Woche?
Eine klassische Glaskugelfrage. Lass mich schauen. Moment, ich putze die Kugel nochmal. Nein, keine 29 Stunden. Also ich gehe mal davon aus, es wird schon eine lange Nacht werden. Und ganz eventuell, vielleicht müssen wir am Samstag auch nochmal ein, zwei Stündchen ran. Aber ich gehe davon aus, also weit entfernt von 29 Stunden.
Heute soll es um die Finanzierung gehen. Welche Ideen aus den Koalitionsverhandlungen könnten denn da wieder kassiert werden, auf die man sich zuletzt schon geeinigt hatte?
Na, ich könnte mir vorstellen, dass es für Großprojekte schwierig werden könnte. Also sowas, was schon so lange auf der To-Do-Liste steht. Das ICC, die Zentral- und Landesbibliothek, die seit Jahrzehnten entweder erweitert oder neu gebaut werden soll. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwie verbrennt mit so Prüfaufträgen. Könnte man da nochmal überlegen und da auf die lange Bank geschoben werden. Nicht gestrichen, denke ich, wird auf jeden Fall dieses 5 Milliarden Sondervermögen fürs Klima. Auch wenn noch nicht klar ist, wie das bezahlt wird, aber das wird kommen.
Aus den Koalitionsverhandlungen kam die Meldung, dass sich CDU und SPD eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes vorstellen könnten. Wie wahrscheinlich ist das?
Das halte ich für sehr wahrscheinlich, denn inhaltlich sind sich CDU und SPD da durchaus einigermaßen einig. Das Problem ist der Weg dahin, denn das ist ja per Gesetz verboten. Und weil dieses Gesetz nun per Volksentscheid zustande kam, haben alle Politiker einen Heidenrespekt davor, da irgendwas dran zu ändern. Auch wenn sie ja theoretisch rechtlich könnten, hätten sie jederzeit gekonnt. Denn das Gesetz kann genauso wie jedes andere Gesetz mit einfacher Mehrheit verändert werden. Sie werden wahrscheinlich den Weg über eine Volksbefragung von oben, also über die Regierung gehen. Das werden sie gesetzlich verankert und dann das auf den Weg bringen. Ja.
Weiterhin schwierig ist die Situation der Berliner SPD. Franziska Giffey gehört eher zum rechten Flügel der Berliner SPD. Viele Berliner SPD-Abgeordnete stehen eher links in der SPD. Wie viel Rückhalt hat sie bei ihrer Fraktion und vor allem welchen Posten wird die noch regierende Bürgermeisterin übernehmen?
Also in der Fraktion hat vor allen Dingen Raed Saleh die Fäden in der Hand und er ist mit ihr ja zusammen Parteivorsitzender. Und solange der diese Fäden in der Hand hat, ist sie aktuell, würde ich mal sagen, relativ sicher. Denn letztlich haben beide ja das miserable Wahlergebnis eingefahren. Und was den Senatorenposten angeht, gehen wir inzwischen davon aus, dass die Stadtentwicklung Bau und Wohnung macht, hatte sie als regierende Bürgermeisterin auch als wichtiges Thema.
Bei der CDU muss ein Parteitag dem Koalitionsvertrag zustimmen. Das gilt eher als Formsache. Bei der SPD sollen die Berliner SPD-Mitglieder abstimmen. Für wie wahrscheinlich hältst du ein Ja zu Schwarz-Rot von der Basis?
Wieder so eine schöne Glaskugelfrage. Moment, ich muss da ein bisschen putzen, das ist ganz schön neblig. Ja, also im Ernst, es ist schwierig, weil es da keine repräsentativen Umfragen gibt. Ne? Und nur die Erklärungen von Kreisverbänden und von den Jusos und der AG 60+, da sagen die einen so, die anderen so. Aber grundsätzlich kann man sagen, die SPD-Basis war bislang immer deutlich konservativer ausgerichtet als ihre Delegierten. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass das dabei bleibt und die SPD-Basis ja auch die SPD nicht zerreißen will, gehe ich davon aus, dass die zustimmen werden letztlich.
Heute gehen die Koalitionsverhandlungen in Berlin zwischen CDU und SPD in ihre letzte Runde. Über das, was schon entschieden wurde und noch entschieden werden muss, haben wir mit unserer Auskennerin für Berliner Landespolitik gesprochen. Vielen Dank, Ute Schumacher.
Sehr gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit Sophie Hunger. Sängerin. Mit Liedern erfindet man eine Welt, die es sonst nicht gäbe. Und in dieser Welt kann man mehr sein, als man eigentlich ist. Ende der Denkpause.
Der Gedanke zum heutigen Tag von der Schweizerin Sophie Hunger, die seit 9 Jahren in Berlin lebt und heute ihren 40. feiert. Happy Birthday. Und das war's in dieser Woche mit Wach und Wichtig. Danke, dass Sie dabei waren. Ab Montag sind dann hier wieder Julia und Kerstin für Sie da. Schönes Wochenende.
Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.